In hoher Kirchenführer im Mittelalter, unmöglich, in Fra, hat ihn in seiner Würde verletzt. Die hintere Grafschaft war ihm sowieso schon immer in Dore im Fleisch. Musste er doch bei seiner Schiffstour durch Stadtgebiet, um in sein Besitztümer an Unnermosel, Erfel, Rhein und Lahn zu kommen. Um Loretta zu prophezieren, hat er angefangen bei Bergefeld mit dem Bau von einer neuen Burg auf Sponheimer Gebiet. Mit kriegerischen Mitteln konnte sie nicht gern ihn angehen. Dafür war Balduin zu starrig. Auf der Krimburg kamen zu Verhandlungen, die aber nur in Stillhalteabkommen ergingen, die nicht zu trauen war. Jetzt fühlte sich Loretta ernsthaft bedroht. Mit ihrer kleinen Streitmacht konnte sie nichts erreichen. Sie musste ihn überlisten. Von ihrer Kundschaft wusste sie, dass der Balduin mit dem Schiff von Trier nach Kulenz unterwegs war. Unterhalb des Starkebosch, bei Litzig, hat sie ihm aufgelauert. Das Schiff hat nur eine schwache, ahnungslose Besatzung. Und so kam es zur Festnahme. Die Geschichte von der über die Mosel gespannte, etwa 100 Meter lang schwere Eisekette wird heute stark angezweifelt. Dort kaum möglich war, so ein Gewicht hochzuziehen. Wahrscheinlicher war, dass sich Lorettas Manne mit kleinen Nache an der Ufer im Schilf und Weidegebüsch versteckt haben und auf Piratenart das Schiff geändert haben. Das war im Mai 1328. Jetzt war Balduin Lorettas Gefangener. Er kam aber nicht in Verlies. Seinem hohen Rang entsprechend ist er als Edelhäftling behandelt worden. So hat er in vornehmem Zimmer geredet, gut essen und auch guter Wein. Auch eine gewisse Bewegungsfreiheit, zum Beispiel zu der Kapelle, war ihm möglich. In Flucht allein in der Wildnis war kaum möglich. In einer historischen Erzählung, im Unterliegen gesiegt von Käthe Papke, habe ich gelesen, dass er mit den Kindern von Loretta, damals 8 bis 13 Jahre alt, gespielt und sich auch als Lehrer betätigt hat. Erste Bedingung von Loretta zum Beispiel war die Herausgabe von der Neuburg bei Bergefeld. Das hat er natürlich entrüst abgelehnt. Nur wenige Tage hat es gedauert und die Kunde von der Gefangennahme kam in Trier an. Die Domherren sind zusammengetreten und schickte eine hochrangige Delegation auf die Starkebosch. Gleichzeitig ist auch eine Botschaft an den Papst weitergeleitet worden. Die Verhandlungen auf der Starkebosch sind ergebnislos abgelaufen. Vom Papst kam inzwischen für Loretta auch die Nachricht vom Kirchenbann. Aber trotzdem hat sie Balduin nicht freigegeben und bestand auf ihre Forderungen. In Trier ist inzwischen ein zweiter Befreiungsausschuss gebildet worden mit hochrangigen kirchlichen und adlichen Persönlichkeiten. Der Verhandlungsführer war diesmal kein geringerer als König Johann von Böhmen. Das war der Sohn von seinem verstorbenen kaiserlichen Bruder. Ihm gelang endlich der Durchbruch. Er konnte seine Onkel zum Einlenken überschwätzen. Mitte Juli kam es dann zu einem umfangreichen Sühnevertrag, der Wira von vielen adlichen und geistlichen Heeren unterschrieb und gesiegelt worden ist. Sie waren damit verpflichtet, bei Vertragsbruch Loretta beizustehen. Die wichtigsten Vertragspunkte waren die Herausgabe der Burg in Bergefeld, im Nicht-Angriffspakt, Abtötung der drei wichtigsten Trierer Burgen, das waren Bernkastel, Cochem und Manderscheid, an den Treuhänder bis Vertragserfüllung und Zahlung von dem Lösegeld. Und das waren 11.000 Pfund Heller, knapp 40.000 Gulden. Balduin war ab Mitte Juli 1328 ein freier Mann. In einer Urkunde steht, dass er im September in Trier wieder seine Amtsgeschäfte aufgenommen hat. Wo er sich die 2 Monate aufgehalten hat, ist unbekannt. Er lieber Gerrit Achwierer in der Geschichtsschreibung verschiedene Darstellungen. Einmal heißt es, er wäre freiwillig auf der Starkenburg blieb. In andermal, er hätte sich in ein Kloster zurückgezogen, um sich aus dem Streit des deutschen Kaisers Ludwig IV., genannt der Bayer, mit dem Papst herauszuhalten. Den Sühnevertrag hat er in alle Punkte erfüllt. Bis November hat er in 2 Raten das Lösegeld gezahlt. Obwohl er seine Machtpolitik weiterhin verfolgt hat, hat er Loretta und ihre hinterspunheimischen Gebiete nie mehr bedroht. Im Gegenteil, er soll die Retter und auch später ihre erwachsene Sohn geholfen, wo er nur möglich war. Es hätte ja alles können in bester Ordnung sein, war es aber nicht. Da war ja noch der Kircheband vom Papst Johannes der 22. Er war schon 86 Jahre alt und residierte damals ja in Avignon. Der bestand hartnäckig auf dem Bußgang. Loretta hat die schwere Last vor sich hergeschoben, mit der Hoffnung, dass der Altherr auf dem heiligen Stuhl die Augen zumischt. Balduin hat sogar ein Schreiben an den Papst geschickt, dass seine Festnahme eigentlich nur ein Missverständnis war, und er bat um Gnade für Loretta. Es nutzte nichts. Sie musste mit ihrem Gefolge nach Avignon. Bei dieser Pilgerreise soll sie sogar von Balduin finanziell unterstützt worden sein. Zunächst musste sie ein Buch lang warten, bis sie mal zum ersten Mal beim Papst empfangen worden ist. Aber schließlich ist er doch die Absolution im April 1330 erteilt worden. Aber nur mit viel Auflage. Zum Beispiel Bußgänge und Stiftungen in der Heimat und Ölspende vor der Hochaltarleuchter im Trierer Dom.